Beitrag.
In der Zeit vor dem Jahresende und besonders vor Silvester stellen sich viele Menschen die Frage, was an dem vergangenen Jahr erfolgreich war. Noch wichtiger sind Gedanken zu Plänen und Wünschen für das kommende Jahr. Auch bei der deutschen Minderheit in Emland und Masuren. Uwe Hankamp hat Stimmen gesammelt.
Beginnen wir beim Thema Erfolg mit Aktionen an zwei Friedhöfen im Einzugsgebiet der Gesellschaft der deutschen Minderheit Masuren in Lück. Die eine betraf einen Friedhof nach dem Zweiten Weltkrieg. Irina Schubster, die Vorsitzende von Masuren, beschreibt die Geschehnisse dort.
Bei uns waren alle evakuiert zu Kreis Hallenstein, aber nicht alle wollten. Und die, welche sind geblieben, wenn die Leute sind zurückgekommen, waren schon weg. Waren auch Leute wir, welche gesehen, war eine Liste, wer ist durch Russen erschossen. Haben alle, die welche sind geblieben, erschossen. Das ist dieser Platz zu andenken.
Wo ist denn diese Tafel zu finden? Wie heißt der Ort?
Neben Dorffriedhof, aber dieses Dorf, Gelasen, war verbrannt. Gerade nach dem Krieg. Und sie ist jetzt nicht. Kein Haus ist.
Wo war die zweite Aktion und worum ging es?
Grabnik war vom Ersten Weltkrieg. Die Jugendlichen von Dorf haben eine Programme gemacht. Das Denkmal ist schon alt und sie haben etwas Renovierung gemacht und Blumen, aber die Blumen, welche wachsen.
Während sich Masuren auf die 20-Jahr-Feier des Bezugs des Wasserturms in Lück vorbereitet, wird die Deutsche Gesellschaft Bärentatze in Sensburg 2015 auf einem ganz anderen Gebiet aktiver, dem Deutschunterricht. Dazu ihr Vorsitzender Karol Czerwinski.
Wir wollen 2015 versuchen, noch zwei Schulen reinzubringen. Wir wollen versuchen in Peitschenor, in Piecki, das soll im Gymnasium sein, und vielleicht auch in Fachschule in Mrągowo, weil wir dort viele Mitglieder von der deutschen Gesellschaft haben.
Geplant war das bereits 2014, aber da gab es eine Schwierigkeit.
Leider haben wir nicht richtig Vorschriften gelesen und waren zu wenig Personen.
Zu wenig, also nicht sieben?
Sieben Personen, das gilt für Grundschulen und Gymnasien. Und die obere Stufe, da müssen schon 14 Personen sein, als die Gründer von dieser Möglichkeit. Leider haben wir nur 10 vorgelegt, aber wir schaffen das in neuem Jahr.
Der Grund dafür ist ganz eindeutig: ohne Sprache keine deutsche Minderheit.
Wir wollen auch für die jüngere Generation etwas machen und die Hauptsache, die müssen auch Deutsch sprechen und das ist die beste Möglichkeit.
Und es gibt auch andere Projekte, so Karol Czerwinski.
Wir wollen für die Schulen, auch für Jugendliche aus der Minderheiten, so einen Theaterwettbewerb machen. Wir wollen mit Chor aus Peitschendorf die deutschen Lieder den Kindern vorsingen oder auch ein bisschen lehren, weil die Kinder haben selten Möglichkeit, Deutsch zu singen. Und bei solchen Treffen wie heute, die können auch was machen.
Silvia Przespolewska, die Vorsitzende der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Rastenburg, setzt mehr auf Kulturarbeit.
Warsztaty wokalno-taneczne prowadzone przez cały rok, przy czym powstanie taki musical Hansel und Gretel, Jan i Małgorzata 20 lat później. To jest jeden. Drugi to jest Mam talent i powstanie bardzo dużo takich ciekawych inscenizacji teatralnych, przy czym dzieci będą mogły zapropagować tą kulturę niemiecką, język i oswajać się.
Und im nächsten Jahr steht das 20-jährige Jubiläum der Gesellschaft an.
W przyszłym roku będzie w marcu 20-lecie istnienia mniejszości niemieckiej w Kętrzynie. Na tą okoliczność będziemy chcieli zorganizować festyn, również przy pomocy innych mniejszości z Warmii i Mazur.
Und was wünschen Sie Ihren Mitgliedern? Beginnen wir bei Irena Schubster.
Ich wünsche für alle Gesundheit, kein Krieg, Ruhe, für alle Arbeit und die, welche Renten haben. Gesundheit.
Auch Karol Czerwinski stellt Gesundheit und Energie in den Vordergrund.
Vor allem Kräfte für weitere Arbeit, viel Gesundheit und dass sich alle Wünsche für meine Mitglieder erfüllen, die sie sich wünschen.
Etwas praktischer mit Bezug zur Arbeit der deutschen Minderheit sieht Silvia Przespolewska ihre Wünsche für 2015 gemeinsam in einer großen Familie.
Przede wszystkim przejścia tych wszystkich projektów, abyśmy mogli dużo pracować, działać. Innym mniejszościom życzę, żebyśmy się wspólnie razem wspierali, konsolidowali, żebyśmy podejmowali różnego rodzaju działania razem, jako mniejszość niemiecka, żebyśmy się trzymali wspólnie, nie traktowali się jako konkurencja, tylko żebyśmy wspólnie tworzyli jedną wielką rodzinę.
Uwe Hankamp sammelte für Sie und uns Stimmen aus der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren zu Plänen und Wünschen im kommenden Jahr 2015.
Gespräch.
Vom 4. bis 6. Dezember fand in Rhein die erste internationale Konferenz Der Deutsche Orden, historisches und kulturelles Erbe und die Gegenwart statt. Der Direktor des Zentralarchivs des Deutschen Ordens in Wien, Frank Bayard, hatte den Orden im Jahr 1900 zum Thema. Uwe Hankamp hat ihn dazu befragt, welche Voraussetzungen man mitbringen musste, um Ritter des Deutschen Ordens zu werden.
Ihr Thema war der Deutsche Orden um 1900. Wie sah der denn aus? Wie viele Ritter gab es denn dann noch?
Der Deutsche Orden um 1900 gliedert sich in drei Zweige, ähnlich wie heute. Die Ritter, die Priester und die Schwestern. Um 1900 hatten wir etwa 20 Ritter im Orden.
20, das klingt ja jetzt sehr wenig. Und Sie haben dann gesagt, es hat noch abgenommen.
Es klingt sehr wenig. Das hängt zum einen mit einer Vorgeschichte zusammen, die mit Napoleon zusammenhängt. 1809 enteignete Napoleon den Orden in den deutschen Gebieten. Damit fällt die Grundlage für den Unterhalt dieser Ritter weg, weil viele Besitzungen wegfallen. Und der Orden hat immer nur so viele Ritter aufgenommen, wie er auch versorgen konnte, standesgemäß versorgen konnte. Und das bedingt eine abnehmende Zahl im 19. Jahrhundert. Nach 1900 die abnehmende Zahl bedingt sich einfach durch das Aussterben des Institutes.
Wann ist denn der letzte aufgenommene Ritter gestorben?
Der letzte Ritter aufgenommen wurde 1914, der letzte gestorben ist 1970.
1970. Und was war das für eine Regeländerung 1929?
1929 war nach dem Rücktritt Erzherzog Eugens 6 Jahre zuvor, 1923, der Weg frei, um den Orden umzuwandeln in eine zeitgemäße Form. Erzherzog Eugen hat erkannt, dass der Orden als ritterliches Institut, als adeliges Institut keine Zukunft mehr hat. Nachdem die Monarchie zu Ende war in Österreich, der Adel abgeschafft war, hat man den Weg frei gemacht, um das Ganze in ein geistliches Institut umzuwandeln. Und das ist 1929 quasi abgeschlossen worden mit der Approbation der Regel durch den Heiligen Stuhl.
Stellen wir jetzt einmal die Frage, ich komme jetzt an und möchte Ritter des Deutschen Ordens werden. Der Letzte, der das erfolgreich versucht hat, war wer?
Der Letzte, der aufgenommen wurde, war Freiherr Skrebensky, 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Und wenn man Ritter werden wollte, musste man einer adeligen Familie entstammen. Und zwar einer Familie, die auf mindestens 4 Generationen schon adelig war.
Komplett?
Komplett. Alle sogenannten 16 adligen Vorfahren mussten adliger Abstammung sein.
Vielleicht war das auch zu speziell, dass dann zu wenig Ritter da waren, zu wenig Anträge?
Nein, sie haben in dieser Zeit eigentlich noch ganz gute Voraussetzungen, Leute zu finden, weil der Adel ja sehr stark darauf Wert gelegt hat, standesgemäß zu heiraten. Es gab zwar immer wieder, auch bis ins Kaiserhaus hinein, sogenannte unstandesgemäße Heiraten, aber das war wirklich die Ausnahme, sodass diese Ahnenfolge darzulegen nicht wirklich das Problem war. Der Nachweis war bisweilen ein Problem, sodass Ritter teilweise 2 bis 3 Jahre gebraucht haben, um die Dokumente beizubringen, die diese 16 Ahnen dann auch belegt haben. Sie brauchten Auszüge aus den Taufregistern, aus den Heiratsmatriken, Sterbeurkunden, Adelsbriefe, Wappenbriefe. Und das herbeizuschaffen bei der europäischen Dimension mancher Familien war bisweilen sehr zeitaufwendig.
Was muss ich denn noch nachweisen? Also ich bin jetzt Deutscher, ich bin Protestant. Habe ich überhaupt eine Chance?
In der Zeit nicht mehr als Protestant. Im 18. Jahrhundert hätten Sie als Protestant auch noch eine Chance gehabt, wenn die anderen Voraussetzungen gegeben waren. Also der Ritter musste katholisch sein, er musste unverheiratet sein, er durfte ein bestimmtes Alter, 50 Jahre nicht überschritten haben, er musste mindestens 24 Jahre alt sein, er musste gesund sein, durfte keine körperlichen Gebrechen haben und er musste halt diese adeligen Voraussetzungen erfüllen, die sich mehr oder weniger auf deutschen Adel bezogen. Allerdings waren bei den Vorfahren auch ausländische Adelige durchaus möglich. In der Spätfolge muss er auch österreichischer Staatsbürger sein.
Was Sie gesagt haben, unverheiratet. Verwitwet geht auch?
Verwitwet geht nur dann, wenn keine lebenden Kinder vorhanden sind und die Altersgrenze gewahrt ist.
Wie geht es sozusagen dieser Vorgang weiter?
Derjenige, der eintreten möchte, stellt ein Gesuch an den Landkomtur der jeweiligen Ballei, wo er eintreten möchte. Das ist in dieser Zeit entweder Österreich oder Südtirol, schon am Gebirge. Und dann wird erstmal an alle Ritter ein Schreiben rausgesandt, wo sie gefragt werden, ob sie prinzipiell damit einverstanden sind, dass der junge Mann eintritt. Und wenn das positiv verlaufen ist, dann setzt der Hoch- und Deutschmeister ein Noviziatsbeginn fest.
Das heißt, es gibt eine Entscheidung, er darf Novize werden. Was muss er denn dann als Novize machen?
Sie haben natürlich bei diesen eintretenden Rittern Leute, die in einem quasi Berufsleben stehen. Die meisten sind Militärs und haben damit auch irgendwo eine Stationierung, wo sie ihren Militärdienst machen, sodass man das Noviziat beispielsweise bei Graf Bellrup, dem vorletzten Ritter, auf 4 Wochen verkürzt in Wien, wo es dann Vorträge gibt. Es wird ein Novizenmeister ernannt, in dem Fall ein Priester, der ihm quasi die Bedeutung der Gelübde, die der Ritter ja dann ablegen muss, darlegt und auf Ordensgeschichte verweist und solche Aspekte.
Was muss er sonst noch lernen?
Naja, es geht hauptsächlich darum, möchte man, dass der Ritter sich bewusst ist, was er da verspricht. Diese Ritter sind ja eine Verbindung schon im Mittelalter zwischen Mönch und Ritter, sodass unsere Ritter bis zum Ende dieses Institutes auch Gelübde ablegen, also Armut, Keuschheit und Gehorsam geloben, die sogenannten evangelischen Räte, die heute auch noch Ordensleute geloben. Und das macht sie zu einer speziellen Form. Also sie sind damit nicht mehr weltliche, sie sind auch nicht ganz Klerus, weil sie ja keine Weihen empfangen, aber sie sind etwas dazwischen.
So, und jetzt kommt der nächster Schritt, jetzt habe ich dieses Noviziat kürzer oder länger gemacht. Was muss ich jetzt formal erledigen, damit ich jetzt den Ritterschlag bekomme?
Sie brauchen dann noch 2 sogenannte Aufschwörer. Das sind Leute aus Ihrem Umfeld, die nicht mit Ihnen verwandt sein dürfen, aber Sie kennen müssen, die sowohl die Richtigkeit der Angaben bestätigen, als auch, dass sie die körperlichen Voraussetzungen für diese Funktion erfüllen. Und es braucht dann noch einen Bürgen, der bestätigt, dass Sie nicht verschuldet sind beispielsweise.
Ach so, verschuldet darf man auch nicht sein.
Nein, weil der Orden ja dann im Zweifelsfall für die Schulden einstehen müsste und das möchte man vermeiden.
So, und jetzt wird bezeugt, ich bin schuldenfrei und so weiter und jetzt kriege ich dann so richtig Ritterschlag mit Schwert.
Also zunächst einmal findet ein sogenanntes Rezeptionskapitel statt, also ein feierlicher Akt, wo dem ehemaligen Novizen deutlich gemacht wird, dass er aufgenommen wird. Und dann geht das Ganze in die Kirche, dann wird das ein sakraler Akt und im Laufe dieses Gottesdienstes schlägt der Hochmeister tatsächlich mit dem Schwert dann auch zum Ritter mit den berühmten 3 Schlägen auf die Schultern und auf den Kopf, mit dem Zusatz, er soll das eine noch nehmen und dann nichts mehr und besser Ritter als Knecht. Der Orden verspricht dem Kandidaten Wasser und Brot und demütige Kleidung und wenn er mehr bekommt, dann soll er Gott und St. Marien danken.
Wenn ich jetzt aufgenommen werden will, ist es heute immer noch so formell?
Also die heutige Aufnahme als Professmitglied des Ordens, also wenn Sie Gelübde ablegen, ist natürlich im Kirchenrecht geregelt. Und auch das sieht ein Jahr Noviziat vor, heute etwas strenger als bei den Rittern im 19. Jahrhundert. Der Vorbereitung der geistlichen Übung, um sich auf diesen Schritt vorzubereiten. Dann ist es so, dass man bei uns 3 Jahre zeitliche Profess ablegt, sich erstmal auf 3 Jahre an den Orden bindet und dann erst die ewigen Gelübde ablegt. Der Akt der Einkleidung und der Aufnahme ist bis auf den Ritterschlag, der wegfällt natürlich, immer noch ein sehr feierlicher Gottesdienst, wo dann das Ordenskleid überreicht wird, der Mantel überreicht wird, das Ordenskreuz überreicht wird, je nach Professphase, sodass das durchaus noch vergleichbar ist mit dem Akt der Aufnahme eines Ritters.
Letzte Frage bei den Herren, die Sie am Anfang auf die Leinwand geworfen haben. Stand bei 1 oder 2 ausgetreten aus dem Orden? Das heißt, konnten die Ritter austreten?
Sie brauchen die Erlaubnis des Hoch- und Deutschmeisters, die aber in der Regel erteilt wird. Also wir haben einzelne Fälle, wo Ritter beispielsweise austreten, weil sie das letzte Mitglied ihrer Familie sind und der Druck zu groß ist, die Familie fortzuführen, die dann heiraten. Die letzten, die dann ausgetreten sind, hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, dass die Monarchie zu Ende gegangen ist. Also Graf Kudenhove ist im Oktober 1918 ausgetreten, so kurz vor Kriegsende. Also da spielt das wahrscheinlich auch eine Rolle.
Und wenn ich jetzt austreten will, geht das überhaupt?
Es geht heute auch. Es ist eine Frage des Zugehörigkeitsgrad und der Weihen. Als Novize können Sie jeden Tag gehen, kann der Orden Sie auch jeden Tag entlassen. Das ist ein sehr lockeres Verhältnis. Und es wird mit Bindungsstufe zu Bindungsstufe schwieriger. Besonders schwierig natürlich dann, wenn Sie geweihte Mitglieder haben. Also wenn Priester sind, dann ist auch der Heilige Stuhl mit involviert in solche Dinge.
Das war der Direktor des Zentralarchivs des Deutschen Ordens in Wien, Frank Bayard, im Gespräch mit Uwe Hahnkamp über die Voraussetzungen dafür, ein Ritter des Deutschen Ordens zu werden. Anlass war die erste internationale Konferenz Der Deutsche Orden, historisches und kulturelles Erbe und die Gegenwart vom 4. bis 6. Dezember in Rhein.